Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel. Ein Tag, zwei Bühnen, eine Mission. Europas Finanzsystem wieder stark machen. DigiFin 26, am 10. November im Kosmos Berlin. Politik, Finanzwirtschaft und Tech an einem Ort für einen Tag, der die Richtung gibt. Wir reden über die großen Bühnen der nächsten Jahre, über Resilienz und Vertrauen, über Innovation und Souveränität, über Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Jahr schon bestätigt und mit dabei Thomas Jatzombek aus dem Digitalministerium, Steffen Jentsch von der Solaris, Mark Branson von der BaFin, Fritzi Köhler-Galb von der Bundesbank und Simone Löfgen von der Commerzbank, um nur einige zu nennen. Auf zwei Bühnen die großen Diskussionen und die konkreten Lösungen und in der Netzwerkfläche die Kontakte, aus denen vielleicht morgen Projekte werden. Und zum Finale wird es festlich. Der Award Fintech des Jahres holt die Pioniere und die jungen Talente der Branche gemeinsam auf die Bühne. Also, worauf wartet ihr? Sichert euch euer Ticket für die DigiFin 26 und mischt euch ein in die Debatte, die unsere Finanzzukunft prägt. Ihr wollt aktiv und visibel vorangehen? Dann werdet Partner oder Sponsor und gestaltet die Agenda von Anfang an mit. Mehr Infos auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Finance-Podcasts von Payment und Banking. Heute bin ich wieder hinter dem Mikrofon, Kevin. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute ist die liebe Delia bei uns zu Gast. Delia kennen die meisten wahrscheinlich noch aus ihrer Zeit bei der Solaris Bank, wo sie erste Mitarbeiterin war, zum Urgestein wurde. Und jetzt vor ein paar Monaten gemeinsam mit Jessica Holzbach sich auf eine neue Reise gemacht hat. Die Rede ist von Zero to Nine, Bank of Entrepreneurs ist es, glaube ich, genannt. Aber bevor ich zu viel Falschinformationen weitergebe, sage ich erstmal Hallo Delia, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und genau bevor wir vielleicht loslegen mit damit, was Zero to Nine macht, stell doch mal kurz dich und deine Vita vor für die zwei, drei Leute zu Hause vor dem Podcast, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Super, sehr gerne. Erstmal schön hier zu sein, freut mich. Genau, ich bin Delia. Wenn es um meine Vita geht, muss man wahrscheinlich einmal in Münster anfangen. Da habe ich Wirtschaftsinformatik studiert vor vielen, vielen, vielen Jahren und wie die meisten dann bei ZDB angefangen. Die kennen vielleicht auch einige Unternehmensberatung für Finanzdienstleister und habe da dann relativ schnell gemerkt, dass Unternehmensberatung und auch vor allen Dingen das Arbeiten in Großbanken und Banken gar nicht so richtig mein Ding ist und habe dann relativ schnell entschieden, mich mit ein paar ehemaligen Kommilitonen und Freunden selbstständig zu machen bzw. zu gründen. Wir haben auch damals dann das Exist-Stipendium bekommen für die Gründung und haben Compliance-Software gebaut tatsächlich. Also vielleicht auch nicht so das heißeste Thema damals, aber wir hatten auf jeden Fall Spaß dran. Wir haben es auch am Ende an den Sparkassensektor verkauft, was irgendwie für uns damals ein riesen Ding war. Haben dann aber gemerkt, dass verschiedene Faktoren, der Gründungsstandort Münster zum einen, aber auch ein paar andere Dinge irgendwie nicht so nicht so waren, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war dann auch der Punkt, an dem wir uns getrennt haben und das für mich oder für meine Reise nach Berlin ging. Und ich dann zuerst bei Bergfürst angefangen habe. Mhm. Kennen vielleicht auch noch manche, die waren damals eines der ersten Fintechs mit einer Bankenlizenz tatsächlich auch. Die hat eine Wertpapierlizenz. Und haben nach ein paar Pivots sind sie jetzt gerade Immobilien-Crowdinvesting machen sie vor allen Dingen. Immer noch ein sehr kleines Team, wirklich tolles Team rund um Guido Sandler. Und da bin ich so dann nochmal mehr in die Welt von Produktmanagement und Compliance abgetaucht. Und das ist auch das, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Also so ein bisschen das Spannungsfeld zu navigieren zwischen Regulatorik und innovativen Produkten. Was mich dann auch zu Solaris gebracht hat. Da war ich nicht die erste Mitarbeiterin, leider, sondern bin dazugekommen, als das Team so, ich glaube, 30 oder 40 Leute stark war. Aber es war trotzdem, kann man sagen, schon sehr am Anfang. Das war in 2016, bin ich dazugekommen. Und genau, habe damals angefangen im Produktmanagement und dann über verschiedene Positionen mit dem Unternehmen zusammen gewachsen, bis wir irgendwann, ich glaube, 600 Leute waren oder so. Und das war 2024, bin ich dann ausgestiegen, habe eine kurze Elternzeitpause gemacht und bin dann letztes Jahr angefangen bei Zero to Nine im Herbst. Genau, das in der Kürze.
Coole Journey, und da waren definitiv vielleicht auch so deine ersten Stationen vor der Solaris Bank hatten vielleicht die meisten noch gar nicht so vor Augen, weil du wirklich auch eine lange Zeit da warst. Vielleicht da direkt eine persönliche Frage. Hast du ja jetzt ein bisschen ausgespart, du hast ja durchaus auch einen sehr spannenden Aufstieg bei der Solaris Bank mitgemacht, warst am Ende des Tages Teil des Management-Teams und C-Levels. Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, A, aus der Company rauszugehen und B, wir sprechen jetzt gleich über das Thema Company-Building. Die letzten Jahre hast du dich einer sehr klaren Idee verschrieben, und Company-Building bedeutet, würde ich annehmen, eher stärker zwischen unterschiedlichen Ideen herumzuspringen. Was waren da vielleicht ein, zwei Beweggründe, sich dann nochmal vielleicht ein bisschen neu zu erfinden?
Mhm. Ja, genau. Also bei Solaris, wie du sagst, ich habe da, das war eigentlich so der Kern meiner Karriere, kann man auch sagen, in Fintech durchaus. Zu Anfang habe ich als Produktmanager dort angefangen, und relativ schnell haben wir damals gemerkt, als wir das Digital Banking Produkt gebaut haben, dass KYC irgendwie ein ganz signifikanter Bestandteil von diesem Produkt ist. Und darauf habe ich mich auch für eine ganze Weile spezialisiert. Daher kennt mich wahrscheinlich auch viele Leute aus dem Netzwerk, weil ich ganz, ganz viel im Bereich KYC, Identifikation, Geldwäsche etc. gemacht habe. Auch was ich, glaube ich, zu Anfang meiner Karriere nie gedacht hätte, dass KYC genau das ist, wo ich lande. Aber das war wahnsinnig spannend, und ich konnte damals bei Solaris auch wirklich sehr unternehmerisch arbeiten, und das war wirklich super cool. Und nachdem wir dann ein bisschen reorganisiert haben, bin ich, wie du sagst, im Management-Team aufgestiegen als CPO im Produktbereich. Und dazu muss ich sagen, dass Solaris ja schon auch so breit ist, dass ich auch da sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte verantwortet habe, mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern von uns zusammengearbeitet habe. Also alles von Digital Banking bis Lending bis Payments bis Krypto, da war ja eine ganz, ganz breite Bandbreite. Also von daher vielleicht auch die Frage eingehen. Ich hatte das Gefühl, auch schon bei Solaris war das irgendwie sehr, sehr breit aufgestellt. Dazu muss ich sagen, dass am Ende, klar, das war eine sehr große Verantwortungsspanne, die ich da hatte. Aber dadurch, dass natürlich die Bank sehr komplex irgendwann auch geworden ist, waren wir nicht mehr so schnell und ich nicht mehr so unabhängig, wie ich gerne arbeiten wollte. Und dementsprechend hat es mich wieder in ein kleineres Umfeld gezogen. Und das habe ich jetzt auch bei Zero to Nine, da können wir gleich kurz drüber reden. Und hinsichtlich der Frage, wie leicht ist mir der Absprung gefallen, das war irgendwie ein sehr natürlicher Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich in Mutterschutz gegangen bin. Und dann natürlich reflektiert man nochmal, wie man arbeiten möchte und wie man so die Zeit verbringen möchte, die man nicht mit der Familie verbringt. Und dementsprechend, genau, war das dann für mich so ein bisschen der Absprungspunkt, wieder in ein kleines Umfeld zu gehen. Weil natürlich, das ist schwer. Wenn man von Anfang an irgendwo dabei war, dann will man es auch hinkriegen, dann will man es auch, ne? Und das war aber irgendwie eine gute Pause für mich, um dann nochmal zu überlegen. Und dann zwischendurch in der Elternzeit habe ich auch ein, zwei Gründungsideen noch mal ein bisschen weiter verfolgt, aber mich dann letztendlich entschieden, zu Zero to Nine zu gehen.
Super spannend. Das heißt, ich nehme mit, hast ja angesprochen, die unternehmerische Freiheit, was wahrscheinlich übersetzt so viel bedeutet wie starken Einfluss darauf, mit welchen Produkten man arbeitet, mit welchen Partnern, also quasi wie ein Unternehmer im Unternehmen zu arbeiten, auch wenn man jetzt keines der Gründungsmitglieder ist, die ja dann auch schon nicht mehr an Bord waren, und der Wunsch nach was Kleinerem. Jetzt hast du eigentlich schon eine Brücke gebaut, und damit würde ich dann den persönlichen Block auch abschließen, und dann sprechen wir über Zero to Nine, dein neues Ding. Du hast gesagt, ein, zwei Gründungsideen haben dich vielleicht auch irgendwie interessiert, vielleicht zu verfolgen. Wäre das ein realistisches Szenario gewesen, oder hattest du schon mal überlegt, jetzt direkt nach Solaris mit was Eigenem durchzustarten?
Ja, ich würde schon sagen, dass das ein realistisches Szenario war. Für so eine Gründung müssen immer ein paar Sachen zusammenkommen. Und ich habe unterschiedliche Optionen durchdacht. Und dann zufälligerweise hatten Jessica und ich über 0-9 geredet. Und das hat tatsächlich einfach die anderen Möglichkeiten getrumpft sozusagen. Von daher war das nicht zwingend eine Entscheidung gegen Gründung, sondern eher für 0-9.
Sehr cool. Dann lass uns auch direkt in euer neues Kapitel, das ja auch noch gar nicht alt ist. Ich meine, es war im Frühjahr oder Sommer letzten Jahres, wo das erstmal announced wurde. Aber hol uns mal erstmal ab, vielleicht so in zwei, drei Sätzen. Wer oder was ist 0-9? Was verbirgt sich irgendwie hinter dem Titel Bank of Entrepreneurship? Und auch wenn ihr in Deutschland sozusagen noch jung seid, ihr habt ja sozusagen skandinavisches Headquarter, hol uns mal so ein bisschen ab, dass wir wissen, in welchem Ökosystem wir uns da bewegen.
Ja, sehr gerne. 0-9 ist ein schwedisches Kreditinstitut und Venture-Builder und Investor. Das ist, ich würde sagen, ein besonderes Setup, was man vielleicht nicht so kennt, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr starkes. Und zwar haben wir zum einen die Kreditinstitutslizenz in Schweden. Und zum anderen gründen Portfoliounternehmen aus, die Finanzdienstleistungen anbieten, beziehungsweise Fintechs sind. Wie du sagst, wir kommen aus Stockholm, da ist unser Headquarter gegründet, ungefähr vor anderthalb Jahren. Und in Schweden haben wir auch schon einige Portfoliounternehmen, die sehr erfolgreich am Markt agieren. In Deutschland haben wir jetzt quasi hier in Berlin den Ableger sozusagen und das deutsche 0-9-Team, das sind Jessica Holzbach, Jan Steinhage und ich. Wir zusammen bauen den deutschen Markt auf. Das heißt, wir gründen Portfoliounternehmen hier, wir gucken uns konkret an, welche schwedischen Geschäftsmodelle man nach Deutschland expandieren kann, möchte, sollte und so weiter. Und genau, das ist es vielleicht so in der Kürze.
Sehr gut. Also wir werden, glaube ich, noch mal kurz einsteigen, was für Unternehmen schon live sind und was ihr da vielleicht geplant habt. Ich würde kurz noch einen Punkt vorher machen, nämlich so ein bisschen mit der Brille, was gerade in Berlin passiert. Also als ich es das erste Mal gehört habe und die Analogie hatten vielleicht auch einige andere im Kopf, hat es mich direkt so ein bisschen dran erinnert, ist das ein Stück weit so ein zweites Finnlieb, das gerade versucht wird, hier hochzuziehen. Ich glaube, Finnlieb kennen alle zu Hause. Starker Company-Builder rund um Ramin, die ja unter anderem auch die Solaris Bank gegründet haben. Jessica mit Penta hat eine Finnlieb-Vergangenheit. Macht es Sinn, diese Parallelen zu ziehen, oder ist das was, wo du sagst, kann man gar nicht wirklich vergleichen? Oder, es sind jetzt drei Fragen auf einmal. Du warst selber Teil beim Finnlieb-Ökosystem. Nimmst du daraus was mit, wo du sagst, da hat man vielleicht gesehen, retrospektiv Dinge, die man vielleicht hätte anders machen können, die ihr versucht jetzt anders zu machen? Das ist, glaube ich, ganz spannend, mal so von dieser Berlin-Brille da ein bisschen drauf zu schauen.
Ja, total faire Frage. Ich weiß noch, wir hatten unsere Einweihungsparty im Office letzten Oktober und da kamen die auch ganz, ganz oft. Also klar, wenn man erstmal hört Venture-Builder, dann denkt man an Inkubator, und wenn man Fintech-Inkubator hört, dann denkt man natürlich auch zum gewissen Grad an Finnlieb sofort. Aus meiner Sicht ist das Modell von 0-9 schon durchaus unterschiedlich. Natürlich gründen wir auch Unternehmen aus im Finance-Space. Allerdings, dadurch, dass wir eine Lizenz haben und einen etwas anderen Fokus, ist schon das ganze Modell etwas anders. Also zum einen muss man natürlich sagen, Finnlieb ist vor vielen, vielen Jahren zu einer ganz anderen Zeit im Markt gegründet worden und hatte, glaube ich, auch einen anderen Ansatz. Finnlieb damals hat, finde ich, ein extrem beeindruckendes Ökosystem gebaut mit auch vielen Infrastruktur-Ventures, wo auch viele Kooperationen zwischen den verschiedenen Ventures waren und man irgendwie so den Fintech-Markt ja in Deutschland wirklich auch aufgebaut hat, kann man ja sagen. Für 0-9 ist der Ansatz eher so, dass wir, also du hattest eben gefragt, Bank of Entrepreneurship, wir möchten Unternehmer in die Lage versetzen oder Entrepreneure in die Lage versetzen, zu gründen und schnell am Markt zu sein, schnell profitabel zu sein, schnell ihren Product-Market-Fit zu finden. Das heißt, wir gucken nicht so sehr auf die riesengroßen Wetten. Unsere Idee ist es nicht, dass wir jetzt 10 Unicorns gründen. Wir Wir gucken eher darauf, dass wir schnelle Speedboote sozusagen gründen, dass wir Bankern, Leuten in Finance, Unternehmern die Möglichkeit geben, wieder selbstständig, autonom, so wie sie möchten, zu arbeiten und erfolgreich zu sein und gleichzeitig natürlich sehr, sehr gute Finanzdienstleistungsprodukte anzubieten. Und das unterscheidet uns aus meiner Sicht schon so ein bisschen. Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht in die Infrastruktur-Plays reingehen. Also ich sehe uns jetzt nicht dieses Jahr Agentic Payment Rails gründen oder so, sondern wir gucken eher auf schmale Geschäftsmodelle, wo wir auch sehr schnell sagen können, okay, das klappt oder das klappt nicht, und dann quasi auf die Wette aufbauen.
Mit schmal meinst du einen sehr, sehr engen, dezidierten Fokus?
Okay. Genau, vielleicht das wiederum gute Überleitung zu, was für Ventures haben wir eigentlich.
Sehr gut.
Genau, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Schweden angucken, da haben wir verschiedene Ventures oder Portfoliounternehmen, die sich um ganz konkrete, zum Beispiel Kundenbereiche kümmern. Also wir haben ein Unternehmen, das macht konkret Finanzierung für Immobilienprojektentwickler, oder ein Gründer, der, das haben wir gerade gelauncht, Auto, der kümmert sich um den gesamten Gebrauchtwagen-Space an und guckt quasi, was brauchen die für finanzielle Möglichkeiten, für Tooling etc., um quasi Liquidität zu haben und da erfolgreich zu sein. Oder ein Venture, was sich ganz konkret um Akquisitionsfinanzierung kümmert und so Buy-and-Build-Cases unterstützt. Oder also ganz, ganz viel, wo es halt sehr spezielle Use-Cases gibt, die von den traditionellen Banken vielleicht auch gar nicht gut irgendwie unterstützt werden. Und da gehen wir rein und versuchen einfach bessere und flexiblere Möglichkeiten und Produkte zu bieten. Das ist viel im B2B-Space, aber auch im B2C-Space teilweise. Wir haben mit Plus One ein Konsumentenkredit-Portfolio-Unternehmen, was sehr, sehr erfolgreich in Schweden ist, was wir jetzt gerade vor einem Monat auch in Deutschland gelauncht haben. Und genau, also so tasten wir uns quasi an die verschiedenen Bereiche dran, aber immer relativ fokussiert, kann man vielleicht sagen.
Ist das der Fahrplan? Zumindest vielleicht jetzt in dem ersten Schritt zu sagen, okay, was ist in Schweden up and running und kann man jetzt in Deutschland ausrollen? Oder ist es schon jetzt auch gedacht, deutschlandspezifisch, jetzt bringe ich wieder das Schlagwort Company Building, hier aufzubauen und theoretisch den Transfer auch in die andere Richtung zu machen? Ich glaube, ihr habt zumindest schon ein dezidiert deutsches Fintech im Portfolio. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz schildern.
Ja, also zu der Frage erstmal generell, es ist beides. Also zum einen möchten wir natürlich hier den deutschen Markt aufbauen mit dedizierten Ideen, auch von unserer Seite. Gleichzeitig gibt es schon viele Proof of Concepts sozusagen in Schweden, die wir gerne in den deutschen Markt expandieren möchten, beziehungsweise da herausfinden, ob das hier auch fliegen würde sozusagen. Mhm. Und genau, hinsichtlich der Eigengründung, da haben wir bereits ein Venture, was gestartet ist vor 2 Monaten, glaube ich, Norta, offiziell mit der Lara, die das ganz toll treibt. Die baut eine App, also auch wieder ein B2C-Produkt für Menschen, die in finanzieller Unsicherheit leben und die wieder Kontrolle über ihre eigenen Finanzen erlangen möchten. Und genau, daran arbeitet sie gerade. Wir arbeiten sicherlich auch noch an 1-2 anderen Ideen, die wir für den deutschen Markt haben. Und wir sind da immer ganz offen. Also auch wenn Leute zu uns kommen, wir suchen natürlich ganz spezifisch auch für verschiedene Positionen. Mhm. Aber wir sind auch sehr, sehr offen und sehr, sehr glücklich, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ich habe eine Idee, ich brauche nur die Infrastruktur, um diese Idee quasi vorantreiben zu können. Dann sind wir da auch genau, offen ein ganz Ohr, um zu hören, wie wir da zusammenarbeiten können.
Sehr cool. Ich glaube, wir könnten auch das jetzt ein paar Unternehmen genannt. Ich glaube, an der Stelle, weil ich glaube, heute ist es spannender, so ein bisschen besser noch zu verstehen, was ihr macht, würde ich jetzt gar nicht so im Detail, wenn das für dich passt, auf die einzelnen Unternehmen eingehen. Da können wir uns vielleicht mal die eine oder andere Person auch nochmal separat einladen. Aber du hast gerade schon so ein paar Punkte in den Raum geworfen, die ich gerne noch aufgreifen würde, um das zu schärfen. Du sprichst bei der Gründung oft von wir oder von uns. Sagst zeitgleich auch, wenn Leute Ideen haben, dann seid ihr sozusagen das Speedboat, das die Lizenz parat habt. Versuch uns nochmal abzuholen oder abzugrenzen, sofern das möglich ist, was so euer Alleinstellungsmerkmal ist oder für mich als Gründer so ein bisschen die Journey, die ich mit euch mache. Auf der einen Seite klingt das, würdet ihr durchaus aktiv reingehen. Du hast auch gesagt, ihr scoutet aktiv für Ideen. Gibt es da überhaupt Platz für Gründer, die sagen, hey, ich habe eine Idee, ich möchte die mit euch realisieren, aber möchte relativ viel Beinfreiheit, wie das Ganze passiert? Oder seid ihr da schon einfach aktiver involviert?
Gute Frage. Das kommt am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen drauf an, über welches Portfoliounternehmen und welches Geschäftsmodell wir da reden. Genau, und es ist schon so, dass wir, also wenn du nach der Gründerjourney fragst und es so ist, du hast eine Idee, du kommst zu uns, dann sprichst du mit Jessica oder mir oder Jan oder uns allen dreien. Wir ideaten ein bisschen zu der Idee. Und was wir dann quasi erklären, ist, was wir als Zero to Nine dir als Gründer eigentlich überhaupt geben können oder warum das ein guter Ort ist, um für dich zu gründen mit uns. Und ganz konkret ist es natürlich vor allen Dingen, dass wir die Lizenz haben, das ist klar, aber darüber hinaus noch einiges weiteres an Infrastruktur. Also wir haben in Stockholm ein extrem, extrem gutes Branding-Team. Das werden die meisten wahrscheinlich wissen, dass die Scandis fantastisch sind, wenn es um Design geht. Und das ist bei Zero to Nine ganz genauso. Wir haben Legal, Compliance. Wir helfen beim Recruiting aus, wie du gerade eben gesagt hast, soweit man das möchte. Also natürlich, wir sagen nicht nein, wenn du als Gründer sagst, ich übernehme das alles und mache das ganz alleine. Wir glauben allerdings schon daran, dass man als Team immer erfolgreicher ist. Und dass man als kompletter Einzelkämpfer eigentlich nicht gewinnen kann. Deswegen haben wir Zero to Nine ja auch aufgebaut, damit wir den Entrepreneuren helfen, gemeinsam quasi was Großes zu bauen. Und da unterstützen wir vom Zero to Nine Hub, so gut es geht und so weit, wie die Gründer das gerne möchten, aber auch brauchen.
Mhm. Aber das heißt, Journey ist klassischerweise, Gründer hat eine Idee, kommt zu euch und ihr guckt, ob ihr das gemeinsam realisiert. Oder gibt es auch den Weg, dass ihr sagt, ihr habt eigentlich schon im Zero to Nine Team eine Idee oder irgendwie eine Lücke, die ihr neben den einzelnen Ideen seht, die ihr realisieren wollt und sucht dann einen Gründer. Ich glaube, es geht auch in beide Richtungen,
oder? Genau, es geht absolut auch in beide Richtungen. Bei Lara, bei Norta war es zum Beispiel so, dass wir eigentlich eine Stelle ausgeschrieben hatten für eine Idee, die wir hatten. Und die hat sich dann über 2-3 Monate ein bisschen so entwickelt, bis wir zu Norta gekommen sind. Und ich meine, das ist ja auch oft so bei Neugründungen, dass man halt ein bisschen adjustiert und guckt, wo die Reise hingeht, bis man dann wirklich genau das findet, was gut passt und wo man den Product-Market-Fit sieht und findet. Und die Journey begleiten wir aber dann natürlich. Das ist klar, genau.
Vielleicht jetzt auf mich umgemünzt. Du hast jetzt einige Vorteile hervorgehoben. Einer ist vielleicht zu kurz gekommen oder ich habe unaufmerksam zugehört, da möchte ich mich entschuldigen. Ihr finanziert das ganze Thema ja auch direkt mit. Das heißt, ihr seid sozusagen irgendwo an der Schnittstelle zwischen, ich sag mal, Venture Capital Fund, also das ist halt Risikokapital, Lizenzgeber, das weitere irgendwie beheimatete oder nah beheimatete Services wie Legal Compliance, Design auf den Weg gebracht. Jetzt vielleicht freche Frage, wie attraktiv ist das für einen Gründer? Also wir kennen ja auch die Stories aus der Vergangenheit, wo Gründer in einem ähnlichen Setup in einem viel zu frühen Stadium zu viele Anteile vielleicht auch abgeben mussten, dann waren sie nicht folgefinanzierbar. Also ich glaube, da gibt es je nach Realisierung durchaus auch berechtigte Kritik. Wie handhabt ihr das? Also kannst du uns da auch so ein bisschen ein Gefühl geben, was es bedeutet, mit euch zu starten und was das sozusagen für die eigene Reise, für das eigene Unternehmen bedeutet, wenn man mit euch gründet?
Ja. Berechtigte Frage. Bei uns ist es, also wie du sagst erstmal, ist es genauso. Wir geben die Lizenz, wir geben die Infrastruktur, wir helfen mit beim Aufbau. Dafür sind wir schon mehrheitliche Anteilseigner auch. Was uns allerdings unterscheidet von einem VC-Modell ist, dass wir jetzt nicht viele Wetten abschließen und hoffen, dass die eine riesengroß wird, sondern unser Anspruch an uns selbst ist es, dass wir jedes einzelne Venture erfolgreich machen. Und da kann ich auch jetzt gerade meine Hand für ins Feuer legen, dafür tun wir wirklich alles was möglich ist. Und die Ergebnisse, glaube ich, aus meiner Sicht sprechen auch für sich. Also wenn wir auf die Portfolios auf das Portfolio in Schweden gucken, da hatten wir beispielsweise zwei Portfoliounternehmen dabei, die innerhalb der ersten 6 Monate schon profitabel waren. Das liegt natürlich daran, weil viel auch einfach im Zero-to-Nine-Hub passiert, was dann nicht quasi in den einzelnen Portfoliounternehmen passieren muss. Aber durch die Profitabilität können Dividenden fließen, kann der Unternehmer oder der Entrepreneur, der Gründer gut incentiviert werden, das Ganze weiterzutreiben. Also es ist insgesamt schon ein sehr attraktives Angebot, auch wenn natürlich man dann halt einen Investor an Bord hat. Gleichzeitig aber eben auch kein Investor, der jetzt versucht, irgendwie händeringend neue Finanzierungsrunden zu machen und die Bewertung zu pushen und so weiter, sondern dem es halt vor allen Dingen darum geht, dass man ein profitables, stabiles Geschäftsmodell hat, was erfolgreich am Markt sein wird.
Aber das heißt, ihr hält mehr als 50%.
Ja.
Ist das manchmal Issue für die Gründer oder ist es im Setup eigentlich so klar? Weil das bedeutet schon, vielleicht interpretiere ich das in deiner Antwort falsch hinein, wenn ihr sagt, ihr wollt profitables Business machen, ist für euch überhaupt ein Exit-Case, ein Szenario, also sozusagen, was sind eure Metrics, mit denen ihr rechnet oder wollt ihr eigentlich ein unternehmerisches Portfolio aufbauen, das über die Zeit einfach Rendite bringt und wo alle happy sind?
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also, aber im Ernst auch, genau, für uns ist Erfolg misst sich wirklich am sichtbaren Erfolg. Also am Ende des Tages quasi daran, ob das Unternehmen es schafft, profitabel am Markt zu agieren. Ich glaube, wir haben jetzt auch durchaus in den letzten Jahren den Shift eben in der Startup-Welt generell gesehen. Von daher ist das wahrscheinlich auch eher unkontrovers. Wir haben dieses Standardmodell auch einfach, weil wir so viel von uns mit reingeben in diese Gründung. Und bisher kann man ja auch durchaus sehen, war das für die meisten auch verständlich. Und genau, die haben sich darauf eingelassen, weil sie eben auch den Vorteil an dem Modell sehen.
Absolut. Das heißt, gibt es von eurer Seite auch irgendein Commitment oder irgendwie so einen Fahrplan? Idealerweise ist das Unternehmen in x Monaten, x Jahren profitabel. Und gibt es von Anfang an vielleicht schon irgendwie so einen Case? Also habt ihr vor, selber auch mal Unternehmen weiter zu verkaufen oder ist das eigentlich gar nicht geplant oder wäre das zu früh jetzt festzustellen?
Also insgesamt kommt es da aus meiner Sicht sehr stark auf das Geschäftsmodell an. Wenn wir uns ein B2C-Modell angucken, neben einem B2B-Financing-Geschäftsmodell, dann sind das natürlich ganz andere Parameter, mit denen wir da agieren. Ausschließen kann man es nie, dass wir die Portfoliounternehmen an irgendeiner Stelle mal verkaufen. Das kann natürlich vorkommen.
Aber steht nicht im Fokus.
Jetzt erstmal steht es im Fokus, genau. gute, erfolgreiche Unternehmen zu bauen.
Dann super, gut, dass wir das mal so ein bisschen durchdekliniert haben. Und danke, dass du es auch so transparent schilderst. Das finde ich wirklich cool, weil man dann eben auch sieht, sozusagen, was habt ihr vor, eben diese Portfolios aufzubauen, gemeinsam mit den Gründern. Und ich knüpfe da mal an, was du auch immer stark betonst, ihr bringt euch aktiv ein. Du bist jetzt Partnerin und COO beispielsweise. Hol uns vielleicht auch mal so ein bisschen exemplarisch ab. Wie arbeitest du für Zero zu nein als Unternehmen, aber wie involviert bist du vielleicht auch gerade in einzelnen Ventures und was sind da vielleicht gerade Dinge, die du gerade hilfst umzusetzen?
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine weite Bandbreite aktuell, was mir aber persönlich auch total Spaß macht. Also ja, genau, ich helfe den Portfoliounternehmen vor allen Dingen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, dabei ihre Geschäftsmodelle aufzubauen. Das heißt zum Beispiel, Plus One ist jetzt gerade in Deutschland gestartet. Da habe ich zusammen mit Nico, dem CEO, dran gearbeitet, die ganze Produkt- und Tech-Plattform aufzusetzen, das regulatorische Assessment zu machen, was man hier alles beachten muss, was die CCD2 für Konsumentenkredite in Deutschland bedeutet, etc. Gleichzeitig haben wir auch viele andere Geschäftsmodelle, die wir gerne nach Deutschland expandieren möchten. Das heißt, da bin ich gerade unterwegs und spreche mit ganz vielen Menschen, um zu verstehen, gibt es dafür einen Markt? Also zum Beispiel, wenn wir über dieses Gebrauchtwagenthema Händlerfinanzierung reden, versuche ich gerade irgendwie mit Leuten zu sprechen, Kontakte zu finden, um zu verstehen, gibt es da eine Lücke in Deutschland, macht Sinn, da reinzugehen und so weiter. Gleichzeitig auf einer Zero-to-Nine-Ebene bin ich auch dabei zu gucken, dass die Governance-Prozesse irgendwie gut aufgesetzt sind für uns als Bank oder als Finanzdienstleistungsinstitut. Helf da aus. Helf aus mit verschiedenen Infrastrukturen, Core-Banking-Themen, einfach weil ich meiner Historie geschuldet mich damit ein bisschen auskenne.
Ja.
Und genau, es ist ganz, ganz viel und ganz, ganz unterschiedlich. Mein hauptsächlicher Fokus ist natürlich der deutsche Markt. Und was ich aber schon sagen muss, auch von dem schwedischen Mindset, da hilft jeder jedem. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Von daher ist man auch in vielen Themen irgendwie mit dabei und hilft aus.
Das heißt, würdest du sagen, schwedisches Mindset ist kooperativer oder wie meinst du das?
Ich irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte ja auf diese Frage beantworten, aber ich weiß gar nicht, ob es die richtige Frage vielleicht auch ist. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Zero-to-Nine-Sache. Das ist mein erstes schwedisches Unternehmen, in dem ich arbeite. Von daher sollte ich das auch nicht verallgemeinern, aber zumindest ist es wenig politisch. Also weniger Hierarchie, als dass es Netzwerk ist. Und das ist auch so ein bisschen die Idee von Zero to Nine, sehr dezentral zu arbeiten, sehr verteilt zu arbeiten, aber halt immer noch als Netzwerk zu arbeiten. Mhm. Und das ist gerade sehr, sehr interessant. Das macht Spaß, so zu arbeiten. Ja.
Und du fühlst dich augenscheinlich bei den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr wohl. Das ist eine gute Sache. Ich würde gerne auch auf einen Punkt eingehen, Thema Unternehmen zu gründen und schnell zur Profitabilität führen, verstanden, mit kleinem Fokus. Ich habe auch bei der Vorbereitung die Zahl aufgegriffen, vielleicht ist sie auch nicht ganz richtig, dass ihr bis Ende 2045 an die 1000 profitablen Unternehmen gründen wollt. Das klingt jetzt erstmal, du hast auch gerade das kleine Team betont, sehr ambitioniert. Kannst du das mal so sagen, was ist so der Greater Cause oder so, die Vision oder Mission, die euch antreibt und dann vielleicht in einem zweiten Schritt, wo wir uns gerade in dieser Journey zu den, möchte mich jetzt nicht an den 1000 profitablen Fintechs aufhängen, aber,
ja, aber ist okay.
Gerade habt ihr, wenn ich es jetzt so grob überschlagen habe, noch eine mittlere einstellige Zahl an Unternehmen, hol uns da mal ein bisschen ab, das fände ich noch spannend.
Ja. Genau, also die 1000 Unternehmen bis 2045, das sind insgesamt dann 20 Jahre, die wir sozusagen haben. Wir haben das letztes Jahr ja angekündigt sozusagen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass das Team sehr dezentral arbeitet. Ich hatte auch erwähnt, dass wir quasi vor allen Dingen Speedboote sind und dass wir... Worüber wir noch nicht so sehr geredet haben, ist, wie europäisch eigentlich die Vision von Zero to Nine ist. Vielleicht sollte ich das auch noch einmal kurz erwähnen, weil das spielt aus meiner Sicht auch sehr stark quasi in diese große Ambition mit rein. Und zwar ist Zero to Nine natürlich in Stockholm gegründet worden, aber mit einem ganz, ganz klaren Fokus, europaweit tätig zu sein. Und wir sind schon aktiv in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, Polen. Wir werden dieses Jahr auch noch mit verschiedenen Unternehmen in andere Länder reingehen und suchen dafür Gründer in diesen Ländern. Und sind natürlich vom Gedanken her, wie gesagt, schon so, dass wir gerne schnell gründen möchten und schnell auf dem Markt sein möchten, schnell den Product Market Fit finden. In Deutschland, ja, offiziell gelauncht haben wir jetzt eine mittlere einstellige Zahl. Das ist genau richtig. In Schweden sind sie jetzt bei, wenn ich lüge, ich glaube 9 ungefähr. Das heißt, innerhalb von diesen letzten 1,5 Jahren, und in Polen haben wir natürlich auch noch welche, also sind wir schon so bei wahrscheinlich zwischen 15 und 20. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wir noch 10 Jahre bis 2045 haben, wenn man es runterbricht auf wie viele Ventures man in wie vielen Ländern gründen muss, dann ist es eigentlich gar nicht so absurd. Ja, also es hört sich natürlich nach einer Riesenzahl an, aber wenn man es dann wirklich runterrechnet, ist es tatsächlich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Trajectory eigentlich, um das zu machen. Und das macht auch genau Spaß. Also das Team hat schon große Ambitionen, aber auch nicht komplett unrealistische Ambitionen, würde ich sagen.
Und habt ihr da, ich habe jetzt mitgenommen, ihr habt mit Plus One habt ihr Refinancing, mit Norda habt ihr Personal Finance, also eine Restrukturierung, Restrukturierung der eigenen privaten Finanzen, wenn man in eine Schieflage gerät. Vielleicht ist es zu früh, dass ich da jetzt extern versuche, irgendwie ein Muster reinzulesen, aber habt ihr für euch irgendwie Muster oder Marktthesen, die ihr sukzessive jetzt verfolgt, wie ihr sozusagen in Richtung der erstmal soliden zweistelligen, dann mehreren hundert Unternehmen haben wollt und Sachen, an die ihr nicht glaubt? Du hast jetzt mal exemplarisch irgendwie Payment Rails für Agentic Payments, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch erinnert, mal ausgeschlossen. Vielleicht hol uns da nochmal so ab, wie ihr auf den Markt schaut, was eure Marktthesen zumindest Stand heute sind. Die werden wahrscheinlich in 2 Jahren auch andere sein, aber genau.
Genau, also ich möchte das nochmal sagen, ausschließen tue ich hier gar nichts. Sag mal, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir das ausgründen. Wir möchten ja auch oder wir investieren ja auch tatsächlich zusätzlich. Das heißt, wenn irgendwie sich mal eine Opportunität ergibt, will ich das gar nicht ausschließen. Aber ja, von den Marktthesen her, du hast gerade 2 verschiedene Ventures genannt. Wir gucken da schon sehr auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, underserved Nischen drauf. Einfach aus der Historie von den Gründern von 0to9 sind wir sehr kreditstark. Also die allermeisten Geschäftsmodelle, die 0to9 gründet, aktuell sind vor allen Dingen im Finanzierungsspace. Damit fangen wir jetzt gerade an. Und wie sich das entwickelt, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das ist damit, wo wir in den Markt eingestiegen sind, weil wir auch einfach gesehen haben, es gibt einfach viele Kundensegmente, die von klassischen Banken und klassischen Finanzierern nicht gut genug bedient werden. Und genau in diese Lücke gehen die allermeisten von den Ventures rein und kümmern sich dann halt ganz konkret genau um dieses Kundensegment. Und das merken wir in Schweden, aber das merke ich auch jetzt gerade und wir jetzt gerade in Berlin, wo wir die ersten Kundengespräche haben für solche Ventures. Das ist einfach eine Lücke, die gerade niemand füllt, weil die traditionellen Banken extrem langsam und inflexibel sind von den Konditionen her, wo wir einfach um einiges schneller und flexibler sein können. Und das ist auch das, wie wir am Ende die Gründer und Unternehmer irgendwie zu uns bekommen. Oftmals kommen die von Banken zum Beispiel, haben da genau die sehr ähnliche Themen gemacht, sind aber einfach frustriert gewesen von den Prozessen und von der Struktur und kommen dann zu uns und können halt zum ersten Mal wirklich richtig unternehmerisch arbeiten. Und also wieder zurück auf die Hypothese. Wir glauben, dass es verschiedene Nischen gibt, wo einfach die Kunden underserved sind und man bessere Lösungen für die Kunden anbieten können. Und das sind dann die meistens auch genau die Themen, auf die wir uns stützen.
Und spannend, dass du da auch direkt den Private Credit, Private Debt Markt da ein bisschen angesprochen hast. definitiv, wenn man sich auch da die Zahlen in Europa anschaut und die beispielsweise mit den USA vergleicht, also die wachsen ja trotzdem absurd. Genau aus den Gründen, die du geschildert hast, dass traditionelle Banken da vielleicht nicht Kredite vergeben. Und super, dass sich da mehr tut. Finde ich eigentlich auch gerade ganz passend, was die Hörerinnen und Hörer zu Hause natürlich nicht wissen, ist, wir haben uns heute das Podcast-Studio von Banksware ausgeliehen, das ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist. Eine Alarmglocke, die ich immer so ein bisschen habe, wenn ich das Kreditgeschäft höre, ist ja auch immer die Frage, wie viel Financial Backbone habt ihr das selber? Seid ihr da gut ausgestattet, um das sozusagen auch in den eigenen Büchern zu machen und dann auch noch sozusagen Gelder für die Finanzierung weiterer Ventures aufzustellen?
Ja, total faire Frage. Ich glaube, das ist bei den Geschäften immer so die große Krux. Bei Zero to Nine sind wir da sehr gut aufgestellt. Wir fahren das so ein bisschen zweigleisig. Ja, wir nehmen einiges auf die eigenen Bücher. Wir refinanzieren aber teilweise auch und können uns so einfach ein bisschen mehr Wachstumsraum für uns selbst schaffen, ohne dass wir da zu sehr gedrosselt sind, sage ich mal, was die eigene Bilanz angeht. Das heißt, das ist so ein bisschen auf beiden Seiten. Ich hatte eben schon angesprochen, die Gründer von Zero to Nine haben auch einfach wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich und haben das wirklich auch sehr, sehr gut so aufgesetzt, dass wir zum einen eine sehr sichere Infrastruktur haben, so könnte man sagen, und zum anderen aber genügend Raum, um zu wachsen in dem Bereich. Und daher, das unterscheidet uns dann auch nochmal einfach, weil wir da wirklich sehr, sehr starke Leute haben.
Lass mich mal genau auf das Thema starke Leute eingehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dass ihr habt irgendwie einen klaren Fahrplan, was ihr machen wollt, was ihr erreichen wollt. Gerade jetzt auch nochmal die These underserved, ich möchte Community sagen, ist das falsche Wort, aber underserved, irgendwie Verticals im Kreditbereich. Total zielführend. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ihr seid aber auch offen für fremde Ideen. Wenn du dir jetzt irgendwie aussuchen könntest, ich meine, das ideale Setup gibt es ja eh nie, aber habt ihr eine Präferenz? Das ist das, was ich so ein bisschen dabei raushöre. Vor allem auch erfahrene Leute als Gründerinnen und Gründer zu gewinnen, die vielleicht notwendigerweise, das würde ich jetzt zumindest mal anmuten, dass ihr durchaus kreative Ideen schon habt und einbringt und ihr dann eher jemanden sucht, der diese Management-Skills hat, um das schnell groß zu machen, der in einem ähnlichen Setup vielleicht schon mal einen ähnlichen Skalierungsprozess durchlaufen hat. Ist das euer idealer Kandidat? Oder sagt ihr, nö, bei uns kann auch jemand irgendwie direkt nach der Uni, wenn der Bock hat und irgendwie die richtigen kulturellen Eigenschaften mitbringt, genauso durchstarten. Ich vermute, es ist vielleicht eher Ersteres, aber vielleicht holst du uns mal da ab, wie ihr das versucht zu realisieren,
ja. Team. Ich würde tatsächlich gar nichts ausschließen. Einfach auch hier, dadurch, dass es verschiedenste Geschäftsmodelle sind, sucht man verschiedene Talente. Und ich habe letztens irgendwann einen Podcast mit Ramin gehört. Da hat er so ein bisschen über die Findi-Zeit reflektiert und sagte irgendwie sowas in der Art wie das Talent wirklich, das ist, worauf es ankommt. Nicht, dass man nicht zu stark nur auf den CV gucken muss. Und das sehen wir schon auch, je mehr Leute wir treffen. Bei manchen hast du einfach ein gutes Bauchgefühl. Und da kommt es vielleicht nicht immer 100% drauf an, was genau die Stationen waren, sondern was für Fähigkeiten, was für ein Skillset die Person mitbringt. Und klar, manche Ventures von uns, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Unternehmensfinanzierung für große M&A-Transaktionen zu verkaufen, dann wirst du wahrscheinlich nicht den Studenten nehmen, der gerade aus der Uni gepurzelt ist. Soll aber nicht heißen, dass es nicht vielleicht für ein anderes Venture genauso gut klappen kann, weil man genau irgendwie so eine Person sucht. Was ich sagen kann insgesamt ist, dass wir schon natürlich nach Leuten suchen, die Erfahrung irgendwie in dem Bereich mitbringen, die vielleicht schon ein Netzwerk darin haben oder die zumindest wissen, wie der Bereich funktioniert. Das ist oftmals einfach extrem hilfreich. Aber auf welcher Senioritätsstufe guckt man dann?
Wie geht es euch da? Also ich suche dann wirklich jetzt aktiv für bestehende neue Ventures Leute zu gewinnen, wenn ich es jetzt sehr vereinfacht runterbrechen wollen würde. Ich bin jetzt potenziell jemand, also angenommen, ich bin jemand, der entweder selber gründen möchte oder bereit wäre, irgendwie ein Unternehmen hochzuziehen. Dann würde ich jetzt sagen, bei euch bekomme ich ein super Setup, das irgendwie nicht nur Banking as a Service abbildet mit einer Lizenz, sondern ich bekomme die Finanzierung, ich bekomme weitere Services, ich bekomme eure Erfahrung, also einfach viele Schritte, die es leichter machen, gebe aber zeitgleich natürlich damit nicht nur Verantwortung, sondern auch Entscheidung ein bisschen ab, weil ihr ja auch sozusagen in der Mehrheit seid. Wie schwierig ist es irgendwie so in dieser Abwägung dann da auch die Leute zu bekommen? Wie sind da die Erfahrung gerade in deinen jetzt ersten Monaten sozusagen dieses, ich sag mal, Extended Co-Founding Setups mit euch sozusagen an der Seite?
Also bisher sind die Erfahrungen total gut, muss ich sagen. Du sagtest eben, dass man die Entscheidung auch abgibt, das weiß ich gar nicht. Also zumindest wird es jetzt bisher nicht so gelebt. Wenn wir uns zum Beispiel eine Lara oder Nico, die Gründer holen, die wirklich das Unternehmen treiben sollen, dann lassen wir die auch. Wir unterstützen halt, wo es geht und wie es nötig ist. Aber wir machen da jetzt kein Micromanagement. Dafür haben wir auch gar nicht die Capacity, ehrlicherweise gerade. Von daher, bisher funktioniert das sehr gut.
Wollt ihr als 0-9 eigentlich dann auch stärker wachsen? Also wenn ich mir jetzt überlege, sozusagen die, wie du sagtest, die Trajectory zu den mehreren 100 Unternehmen, gerade du bringst dich auch ein, wo du kannst, aber das ist irgendwie, sage ich mal, bei 5 Unternehmen einfacher als bei 50. Habt ihr für euch sozusagen selbst, also 0-9 für sich genommen, da irgendwie einen Plan, wie ihr als Unternehmen in Schweden, in Deutschland, vielleicht sogar in anderen Ländern in den nächsten Jahren wachsen wollt?
Ja. Nein, haben wir nicht, weil auch nicht zwingend die Idee ist, dass wir jetzt groß mit Personen wachsen. Wir teilen uns jetzt gerade stark auf und irgendwie jeder und jede von uns arbeitet an verschiedenen Portfoliounternehmen. Aber das ist immer so eine Sache von Phasen. Das ist ja nicht immer in der gleichen Intensität, sondern gerade am Anfang hilft man halt stark mit aus. Jetzt bei dem Class-One-Thema zum Beispiel, da mussten wir einfach sehr viel aufsetzen, sehr viel Technik, sehr viel Prozesse, neue Provider, KYC, Bonität etc. Ne? Da habe ich dann einfach dementsprechend viel gemacht. Jetzt sind sie live, jetzt so langsam schleifen sich die Prozesse ein und dementsprechend gehe ich da auch mehr und mehr jetzt gerade schon raus und kümmere mich um andere Themen. Und wir möchten es gerne so handhaben und unsere Prozesse und Strukturen so gut aufbauen, dass wir nicht noch weiter in den Hubs heiern. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht zwingend. Natürlich haben wir von der Wachstumsambition her die Ambition, in weitere Länder reinzuwachsen. Also an der Stelle wachsen wir schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das Team aufstocken, in Anführungsstrichen, nur weil es mehr Portfoliounternehmen sind, sondern ja, müssen wir nicht drüber reden, dass heutzutage auch wir technologische Möglichkeiten haben, um halt einfach vieles gut aufzubauen und uns da Stück für Stück dann eben auch ausziehen zu können.
Bleibt ihr unternehmerisch, aber mit Fokus auf Europa? Oder ist das auch bereits Thema, dass ihr euch durchaus schon andere Länder anguckt? Ich habe neulich, man ist ja auch immer so biased von dem, was halt um einen herum ist, aber super spannenden Podcast gehört zu Stablecoins im Retail-Bereich in Lateinamerika, wo das Thema natürlich eine andere Bedeutung hat als gerade bei uns, wo wir eine stabile Währung haben. Das nur als Beispiel, aber guckt ihr euch auch gerade schon wirklich komplett andere Regionen an oder würdest du sagen, ihr seid eine europäische Company?
Wir sind eine europäische Company. Wir fokussieren uns jetzt im ersten Schritt auf jeden Fall erstmal auf Europa und wollen hier natürlich auch ein starkes finanzielles Ökosystem aufbauen. Und genau, was dann danach kommt, gucken wir dann. Sie.
Darfst du dich, ich bin natürlich jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie du merkst, super neugierig. Kannst du schon so ein bisschen verraten oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Vermutungen anzustellen, in welchem Bereich vielleicht so die nächsten Ventures, die ihr in der Schublade oder vielleicht sogar schon ein bisschen weiter habt, die wir erwarten dürfen, die von Zero to Nine kommen?
Ja, ich habe vorhin ja schon über die schwedischen Ventures gesprochen. Da werden auf jeden Fall noch ein, zwei weitere expandiert dieses Jahr und wird vermuten, so in ein paar Monaten offiziell gelauncht. Also da kann man auf jeden Fall drauf warten. Und ansonsten müsst ihr einfach gespannt zugucken und LinkedIn beobachten und dann werdet ihr das sehen.
Das sind wir natürlich super gespannt. Dilia, wir könnten gefühlt, ich blicke immer so ein bisschen auf die Uhr, weil ich die Tendenz habe, diese Podcasts in Alles gesagt Podcasts zu verwandeln. Du hast ja noch super spannende Stationen, bist beim Bitkom aktiv. Also wir haben uns ja auch kennengelernt, indem du dich extrem stark quasi nicht immer nur für die eigenen Themen engagierst, sondern auch wirklich viel für den Gründungsstandort in Berlin machst. Ich probiere mich schon mal an dem Wrap-up. Also A, möchte ich mich bedanken, dass du uns, ich finde es, einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Einblick dazu gegeben hast, was Zero to Nine gerade plant, was es ist, was es alles mit sich bringt, was es vielleicht auch nicht ist, wie ihr gerne sozusagen zusammenarbeitet mit euren Gründerinnen. Muss sagen, ich finde das einen super spannenden Zugang und sehr, sehr ambitionierten Zugang, ehrlicherweise auch diesen Weg mit diesen, ich nenne es jetzt mal Nischen-Fintechs, schnell zur Profitabilität zu kommen, aber kann dann natürlich im Portfolio in der Masse super attraktiv sein und financially rewarding am Ende des Tages, wofür ich euch natürlich die Daumen drücke. Jetzt vielleicht mal ganz offen gefragt, sind immer so ein bisschen links und rechts abgebogen, so was wollt ihr machen, wen habt ihr gerade so im Portfolio? Gibt es einen Punkt, der dir irgendwie runtergefallen ist, den du gerne nochmal aufnehmen würdest, jetzt zum Ende dieses Podcasts?
Ich glaube, wir haben über ganz viel gesprochen. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Eine Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, einfach um einen kleinen Appell an die Zuhörerschaft quasi nochmal auszusprechen. Wenn ihr Leute in eurem Netzwerk habt, die gerne gründen möchten, die Lust haben, was Eigenes zu machen, aber mit einer sehr komfortablen Unterstützung im Hintergrund. Mhm. Und vor allen Dingen, jetzt ganz konkret, die vielleicht im M&A-Bereich tätig waren, bei einem Build was gemacht haben oder Ähnliches und Lust haben, in dem Bereich weiter was zu machen, dann kommt sehr, sehr gerne auf mich zu oder gibt mir Tipps, mit wem ich sprechen kann. Wir suchen auf jeden Fall immer nach Gründer und Gründerinnen für alle möglichen Themen. Von daher, genau, kommt sehr, sehr gerne auf mich zu.
Jetzt habe ich noch eine Frage, weil das mein Interesse triggert und den Aufruf geben wir natürlich gerne weiter und hoffen dann, dass deine Inbox nicht allzu voll wird. Aber ist es theoretisch auch denkbar, wenn sich jetzt Zero to Nine weiterentwickelt, dass ihr vielleicht auch Unternehmen oder junge Unternehmen in euer Portfolio irgendwann down the line zukauft und nicht alles selber gründet und dann wirklich einfach darum geht, dieses große Portfolio an Unternehmen sozusagen aufzusetzen?
Absolut.
Okay, super. Das war eine sehr, 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 sehr eindeutige Antwort. Dann sage ich auch nochmal an der Stelle, danke Delia, hat furchtbar viel Spaß gemacht und ich glaube, gerade wenn man jetzt überlegt, ich war netterweise auch auf eurer Launchparty, die by the way großartig war, das ist noch gar nicht lange her, habt jetzt schon einiges bewegt und ich würde einfach sagen, wir müssen mal in einem Jahr spätestens schauen, wie sich's weitergedreht hat und wie sich sozusagen euer Ökosystem verdichtet. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nochmal bei uns vorbeischaust, wenn du es einrichten kannst.
Mich auch, sehr gerne. Vielen Dank.
Gerne.